Hallo und herzlich willkommen. Sind alle bereit und haben ihren Platz gefunden? Es gibt da herüben gibt's noch Hocker und es gibt an der Bar auch die Möglichkeit, Platz zu nehmen. Da hat man den wunderbaren Vorteil, auch während des Salons eventuell sich was zum Trinken holen zu können. Und es gibt da in der Bar ein Screen, wo man mitschauen kann, wer möchte. Also falls ganz eng werden sollte da hinten. Ja, mein Name ist Barbara Infanger. Ich bin die heutige Gastgeberin des Abends. Ich bin schon länger beim Kepler Salon dabei, weil ich auch die Präsidentin von den Freunden des Kepler Salons bin. Und sollte jemand heute so fasziniert sein oder überhaupt schon länger fasziniert sein, dann kann er gern bei uns Mitglied werden und gegen eine geringe Gebühr pro Jahr uns helfen, diesen Ort am Leben zu halten. Und dazu möchte ich Sie einladen, vielleicht nur mal kurz innezuhalten und sich diesen Raum anzusehen, denn das ist der letzte Salon, bevor er renoviert wird. Ja. Über den Sommer wird da richtig sauber gemacht, kann man sagen, und es wird ein bisschen aufpoliert und so. Und im Herbst können wir uns dann überraschen lassen, was herauskommt. Und ich freue mich schon recht und bin recht gespannt. Also kennen Sie heute nach dem gemeinsamen Abend und Erlebnis und der Reise von Mexiko bis Kanada gern noch bis 22 Uhr ein Gläschen an der Bar genießen und Abschied nehmen, denn im Herbst wird es ein bisschen anders ausschauen. Ja, das ist am Mittwoch ist die Kinderuni da zu Gast. Also das heißt, für Junge ist am Mittwoch noch ein Programm und nächsten Montag ist auch noch ein Programm. Aber es ist nicht mehr hier, sondern es ist im Musiktheater. Und zwar gibt es eine Führung hinter die Kulissen mit Norbert Travöger. Und wer Lust hat, da dabei zu sein, bis Freitag kann man sich noch anmelden. So, jetzt haben wir gleich alles sozusagen abgearbeitet. Ja, es interessiert mich immer, also ich rede immer ganz gerne mit dem Publikum, das liegt daran, dass der Kepler Salon als Ort der Wissensvermittlung überhaupt eigentlich dialogisch gestaltet ist. Das heißt, es wird einen 30-minütigen Vortrag von unserem Gast geben und danach werden wir Mikrofone herumreichen, wo Sie bitte hineinsprechen, weil alles aufgezeichnet wird. Und ich sehe da einige neue Gesichter und deswegen möchte ich gerne mit Ihnen auch fragen, also ein bisschen austauschen. Wer von Ihnen ist das erste Mal da? Bitte Hand heben. Ja, ausgezeichnet, wunderbar. Und wer von Ihnen plant eigentlich so ein bisschen länger zu wandern oder wandert gern überhaupt ein bisschen länger? Ah, ja. Ja, da sind wir Freunde im Geiste schon, weil ich wandere auch ganz gern, ich kann nur familiär gerade nicht so. Und ich freue mich schon recht, was wir heute hören von der jungen Frau neben mir. Unser Gast heißt Gisela Grinzinger. Wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten und sind deswegen heute auch per Du. Also genau. Ich werde sie mit Gisela ansprechen. Sie ist recht locker und wird recht offen über ihre Reise plaudern. Sie wurde 1991 in Wels geboren, ist dort aufgewachsen und lebt derzeit auch dort. Sie hat sich nach ihrem Schulabschluss 2009 versucht, als Lehrerin nach einem Studium an der BH Diözese, aber irgendwie hat ihr das nicht so gefallen, wie es dann im Hort sozusagen als Erzieherin tätig war. Und damit hat sie dann auch beschlossen, ihre Karriere frühzeitig zu beenden in diesem Bereich und hat eigentlich über ihre Schwester von einem Trail erfahren, nämlich von dem Pacific Coast Trail. Der hat sie nicht losgelassen und ihre Neugierde ist geweckt worden und daraufhin hat sie begonnen zu recherchieren und hat ohne Plan B eigentlich dann diesen Weg begonnen.
Genau.
Sie hat eine viel Wandererfahrung gehabt, also sie war wirklich Neuling und das finde ich sehr bewundernswert, weil sie hat es alleine gemacht und aus dem wird sie uns jetzt berichten, wie es ihr gegangen ist und auch ein bisschen was zu dem Trail erzählen und ich freue mich auf die Ausführung.
Ja, ich freue mich auch, vor allem, dass so viele da sind. Hallo auch von meiner Seite. Ich habe mir gedacht, zu Beginn wäre es vielleicht nicht schlecht, ein bisschen Input zu geben, damit man weiß, was der Pacific Crest Trail eigentlich ist. Und das werde jetzt versuchen, innerhalb von einer halben Stunde circa zu verpacken. Es geht eben um den PCT, der Pacific Crest Trail wird auch kurz PCT genannt. Und es ist ein Reit- bzw. Fernwanderweg, der sich von Mexiko bis Kanada bzw. von Kanada bis Mexiko erstreckt. Und dabei führt der Trail durch drei Bundesstaaten in den USA, nämlich durch Kalifornien, durch Oregon und durch Washington. Der PCT misst dabei 4.279 Kilometer. Und damit wir uns als Europäer diese Distanz ein bisschen besser vorstellen können, das ist in etwa so, als würde man in Lissabon starten, durch ganz Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien und bis in die Türkei hinein nach Istanbul wandern. Und man hätte dann aber immer noch nicht die gesamte Distanz des PCTs erreicht. Es sind einige Höhenmeter zurückzulegen am Pacific Crest Trail. Das sind insgesamt 128.284 Höhenmeter. Auch da als Vergleichswert ganz interessant. Das entspricht dem Auf- und Wiederabstieg des Mount Everests. Das Ganze allerdings 16 Mal. Ja, wie viele Hiker, wie viele Thru-Hiker sind eigentlich am PCT unterwegs jährlich? Einige von euch kennen bestimmt das Buch oder auch den Film Wild. Das Buch ist von der Cheryl Strait und in dem Film wird die Hauptdarstellerin von der Reese Witherspoon gespielt. Und seit das Buch 2012 erschienen ist, hat der PCT wirklich an Beliebtheit gewonnen und nach der Verfilmung 2014 dann erneut einen großen Zuwachs an PCT-Hikern dazu gewonnen. Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich jährlich viele versuchen, den gesamten Trail zu durchwandern. Und da habe ich es auch noch ganz spannend gefunden, das möchte ich mir auf der nächsten Grafik noch ganz kurz mit euch anschauen. Ich habe die letzten 6 Jahre miteinander verglichen, von 2013 bis 2018, wobei eben die orange Linie anzeigt, wie viele Hiker versuchen es jährlich, den Trail zu durchwandern. Und im Vergleich dazu die blaue, die eben anzeigt, wie vielen es tatsächlich auch gelingt. Das liegt zwischen 33%, das heißt, es ergibt einen Durchschnittswert von 23%, das ist ungefähr ein Viertel. Also das heißt, ein Viertel der Wanderer schafft es dann tatsächlich bis Kanada. So, das waren jetzt aber Fakten. Jetzt schauen wir, wie es eigentlich mir bei dieser Wanderung ergangen ist. Wie wir schon gehört haben, ich habe wirklich zu Beginn null Wandererfahrung gehabt und habe da wirklich einiges zum Lernen gehabt, bevor es überhaupt losgegangen ist. Ich habe circa 3 Monate mit Vorbereitungen begonnen und habe mich schlau gemacht, was ich eigentlich an Ausrüstung brauche. Man schaut natürlich, dass man das Gesamtgewicht des Rucksacks immer so gering wie möglich hält und deswegen war es wichtig, dass man wirklich schaut, was nehme ich mit, was bleibt vielleicht doch lieber zu Hause. Zu Beginn habe ich mich bezüglich formeller Dinge schlau gemacht. Was brauche ich eigentlich, dass das Abenteuer überhaupt möglich ist? Das waren so Sachen wie Visum oder ein PCT, Long Distance Permit. Man braucht eben eine Erlaubnis, dass man den Trail überhaupt durchwandern darf. Man braucht eine Erlaubnis, dass man dann kanadisches Gebiet betreten darf. Man braucht eine California Campfire Permission, damit man seinen Gaskocher in Kalifornien verwenden darf. Da sind wirklich einige Dinge notwendig, wo ich erst einmal mich informieren habe müssen, was brauche ich da eigentlich. Ja, und dann zur Ausrüstung. Ich werde das in den folgenden Bildern wirklich nur ganz kurz überfliegen, weil wenn ich da jetzt detailliert drauf eingehen würde, dann wird das jetzt einfach den Rahmen sprengen. Im Laufe der Zeit bin ich einfach drauf gekommen, dass viele Dinge doch nicht unbedingt notwendig sind. Sind mir dann zu irgendeinem Zeitpunkt einfach als überflüssig erschienen. Und diese Dinge sind jetzt in den folgenden Bildern immer rot ausgekreuzt. Oben im Bild ist ein Gamaschen. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, Gamaschen sind einfach dazu da, dass nicht zu viel Schmutz in den Schuh gelangt. Diverse Oberteile, wobei ich schnell mal auf das zweite T-Shirt verzichtet habe. Ich habe unterschiedliche Hosen mitgehabt, Regenhose, lange Hose, kurze Hose, Leggings zum Schlafen, wobei wirklich die meiste Zeit nur in der kurzen Hose herumgewandert bin. Ja, bei den Unterhosen habe ich auf 2 Stück reduziert. Und ich war sehr froh, dass ich eigentlich den Kniestrumpf dann doch nicht gebraucht habe. Da hat es keine Probleme gegeben. Aber den Handschuhen dasselbe. Ich habe reduziert auf 1 dünnes Paar, einfach um Gewicht einzusparen. Wasserbehälter ist ein ganz wichtiges Thema gewesen für mich. Wie viel Liter Wasser muss ich mittragen können? Letztendlich waren 6 Liter Wasser. Das war das Maximum, was bei mir möglich war. Und natürlich ein Wasserfilter. Da sind einfach diverse Kleinigkeiten, Krimskrams, Regenschutzhülle für den Rucksack, Reparaturzeug und Notfall-Trillerpfeife sozusagen. Einfach so Kleinigkeiten. Kochzubehör. Ich habe tatsächlich einen kleinen Gaskocher mitgetragen. Der liegt da links oben auf diesem grünen Sackerl. Der ist ungefähr so groß. Es gibt aber tatsächlich auch Wanderer, die sind stoveless, also ohne Gaskocher unterwegs. Da hat man halt dann natürlich auch nicht die Möglichkeit, dass man einmal was Warmes isst oder vielleicht einen warmen Tee trinkt. Aber ich habe es sehr angenehm gefunden. Ja, Hygiene wird nicht unbedingt groß geschrieben da auf dem Trail. Ja. Also man hat wirklich nur selten die Möglichkeit, dass man sie wieder mal wäscht. Insofern, ich habe da so eine Outdoor-Seife dabei gehabt, die war schnell einmal weg. Habe ich schnell mal aussortiert und auch Blasenpflaster. Ich habe dann sehr bald einmal einfach gewöhnliches Tape verwendet. Ja, mein erstes Hilfepaket war ohnehin eigentlich relativ klein. Ich habe zum Glück auch wirklich nur 2 Dinge wirklich benötigt. Das waren natürlich Schmerzmedikamente und einfach wirklich massenhaft Tape, um meine Blasen zu verarzten. Ja, und was die Orientierung betrifft, so habe ich zu Beginn noch diese beiden Wanderführer mitgetragen, habe dann aber relativ bald darauf verzichtet und entschieden, ich werde mich nur mehr digital mit GPS am Handy orientieren. Das hat die meiste Zeit sehr gut geklappt, nicht immer. Es hat wirklich oft einmal Momente gegeben, wo ich irgendwo gestanden bin, keine Ahnung gehabt habe, wo ich hin muss, wo ich eigentlich bin. Und das waren schon verzweifelte Momente. Aber letztendlich habe ich dann doch irgendwie immer wieder den Weg, den richtigen Weg gefunden. Ja, und am 5. März 2018 ist für mich losgegangen. Ich habe mich eben an diese mexikanische Grenze südlich von Campo begeben, wo eben dieses Monument Southern Terminus aufzufinden ist. Und ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, dass ich an diesem ersten Tag relativ nervös war. Also nervös ist eigentlich untertrieben, ich war extrem aufgeregt und habe eigentlich nicht wirklich gewusst, auf was ich mich da einlasse. Im Nachhinein muss ich zugeben, das war doch sehr blauäugig von mir, mich da in dieses Abenteuer zu stürzen. Ich bin mir zu Beginn auch mit diesen Wanderstöcken total blöd vorgekommen, ja, weil das war einfach ein Bewegungsablauf, der war mir komplett fremd und ich habe auch nicht genau gewusst, wie hoch muss ich meine Wanderstöcke überhaupt für meine Körpergröße einstellen und passt das dann für mich? Ich habe die ganze Zeit insgeheim gehofft, dass bloß kaum auffällt, wie unerfahren das ich eigentlich war. Aber es hat nie wer was gesagt, also habe ich ganz gut kaschiert, glaube ich. So war eben der erste Tag, die ganze erste Woche eigentlich relativ aufregend für mich. Natürlich die ersten Nächte insbesondere, weil es einfach eine total ungewohnte Situation ist, da plötzlich alleine im Zelt zu schlafen. Jedes kleine Geräusch nimmt man natürlich wahr. Deswegen waren die ersten Nächte eigentlich auch eher schlaflose für mich. Wovon habe ich mich ernährt? Das ist ein Essenspaket. Wobei im Laufe der Zeit habe ich da ein bisschen umgewandelt. Was war da meistens drinnen? Sehr viel Proteinriegel, sehr viel Süßigkeiten. Immer Erdnussbutter. Cracker und zum Mittag und am Abend habe ich immer Tortillas gegessen mit Käse drinnen. Frühstück war zu Beginn Oatmeal, also Haferbrei. Später dann einmal diese Pop-Tarts, die gibt es ja in den USA in allen möglichen Geschmacksrichtungen. So hat dann zum Beispiel ein Mittagessen ausgeschaut, einfach Erdnussbutter mit M&Ms drinnen. Da habe ich mich nicht beschweren können. Oder eben mit Käse und Crackern, wobei da jetzt Paprika drinnen ist. Das war in der Regel nicht der Fall. Ja, das ist da jetzt schon sehr fancy. Ich habe einige Nachtwanderungen gemacht während meiner Wanderung aus verschiedensten Gründen. Entweder ich habe nicht schlafen können und es war mir einfach zu blöd, in meinem Zelt zu liegen. Oder um der Hitze in der südkalifornischen Wüste einfach aus dem Weg zu gehen. Ja, diese Nachtwanderungen waren gerade zu Beginn ein enormer Nervenkitzel. Ja. Also es ist mir auch nicht beim ersten Versuch gelungen, mein Zelt zu verlassen und mir da einfach ins dunkle Nichts zu begeben. Aber letztendlich waren diese Nachtwanderungen wirklich jedes Mal wieder ein enormes Erlebnis. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich es gemacht habe, weil es hat schon einen gewissen Reiz, da sie nachts irgendwo im Nirgendwo. Die Frage ist, ob man das Licht abdrehen kann, damit man es besser sieht. Oder vielleicht auf die Bildschirme schauen. Ja, sehr gut. Danke. Ja. Genau, so waren eben die Nachtwanderungen wirklich jedes Mal wieder ein besonderer Nervenkitzel. Auch in den Sierras, später im Hochgebirge, habe ich einige Nachtwanderungen gemacht, weil es auf einer festen, harten Schneeoberfläche viel einfacher ist, dass man sich fortbewegt. Hingegen, wenn der Schnee dann tagsüber schon wieder geschmolzen ist, dann kommt man so relativ langsam und mühsam voran. Und gerade in den Sierras waren die Nachtwanderungen ein enormes Erlebnis. Und dann zuschauen, wie da langsam die Sonne aufgeht und einfach das Gebirge in dieses Morgenlicht taucht, war wirklich klasse. Es hat sehr viele kalte Nächte auch gegeben. Die kälteste Nacht habe ich minus 18 Grad gehabt. Und ich habe wirklich in meinem Leben, glaube ich, noch nie so gefroren. Ich habe ein bisschen Angst gehabt dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war das auch eine Situation, wo ich dann beschlossen habe, da war es 3 oder 4 morgens, ich werde jetzt weiter wandern, einfach um meinen Körper warm zu halten. Da ist natürlich mein Wasservorrat über Nacht gefroren. Zu dem Zeitpunkt, zu Beginn meiner Wanderung, war ich halt einfach auch noch ja, sehr unerfahren, beziehungsweise habe nicht so weit mitgedacht, dass ich meinen Wasservorrat mit in den Schlafsack genommen hätte, wo natürlich meine eigene Körpertemperatur einfach das Wasser natürlich flüssig hält. Ja, wie gesagt, meine Füße haben während der gesamten Zeit am Trail wahnsinnig gelitten. Ja. Also wirklich, ich habe vom ersten oder vom zweiten bis zum letzten Tag Blasen an den Füßen gehabt. Habe dann irgendwann die nur mehr mit diesem gewöhnlichen Gewebeklebeband verarztet, weil die Blasenpflaster einfach überhaupt nicht gehalten haben. Ja, mit Nadel und Faden das Ganze zu bearbeiten, ist schon eine Schmerzlinderung, aber ich glaube, jeder kennt es einfach. Es ist unangenehm, mit Blasen zu wandern. Aber in dem Moment hat man eigentlich auch keine andere Option. Sicher könnte man sagen, ich bleibe jetzt da, es tut so weh. Aber die Essensration reicht nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen. Genauso das Wasser. Insofern, du musst sowieso weiter wandern. Du hast eigentlich keine andere Wahl. Natürlich stürzt man ständig, man rutscht irgendwie aus. Meine Beine waren eigentlich ständig übersehen, irgendwie mit blauen Flecken oder Kratzern. Das sind halt wirklich, vielleicht erscheint es jetzt so, als würde es übertreiben, aber man setzt wirklich den Körper enormen Strapazen aus. Ja? Also man hat eigentlich ständig irgendwelche Wehwehchen, muss man auch sagen. Und trotzdem habe ich es aber wirklich gut gefunden, das Ganze. Was mich an meine Grenzen gebracht hat, war wirklich einmal in den Sierras bei einer Passüberquerung ein Ausrutscher sozusagen, wo ich einfach auf dieser glatten Schneeoberfläche den Halt verloren habe, hat mir dabei auf der rechten Pobacke relativ tiefe Schürfwunde ja, zugezogen. Das Ganze hat dann so ausgeschaut. War natürlich nur mal schwierig. War natürlich dann sehr unangenehm, so weiter zu wandern. Die Wunde hat unaufhörlich geblutet, habe ich fast das Gefühl gehabt, auch nachts, sodass ich dann nicht in meinem Schlafsack schlafen wollte, weil ich nicht wollen habe, dass da irgendwie Blut verschmiert ist. In den darauffolgenden Nächten habe ich natürlich gefroren, deswegen. Aber so stößt man halt irgendwie immer weiter an seine Grenzen. Es gibt in der Wüste viele, viele Klapperschlangen. Zu Beginn waren diese Begegnungen noch sehr, sehr aufregend, eine ganz besonders. Ich muss aber auch sagen, nach einer Zeit hat sich die Aufregung auch gelegt. Ja, man sieht dann im Laufe der Zeit so viele Klapperschlangen, dass irgendwann nicht mehr so spannend ist. Oder halt, es ist schon spannend, aber nicht mehr so wie bei den ersten Malen.
Ja.
Die Frage war, glaube ich, wie die erste Nacht war, nachdem man auf die...
Nachdem man die erste Schlange getroffen hat. Mhm. War das nicht klar, oder?
Nein, die Schlangen waren überhaupt nicht klar. Die waren relativ groß sogar.
Oder wie schläft man auf der darauffolgenden
Nacht? Wie schläft man in der Nacht, nachdem man auf eine Schlange getroffen ist? Genau. Gut. Also ich habe mir da wirklich... Eigentlich gut. Also ich habe mein Zelt zugesippt. Da hat eh nichts reingekommen. Wenn du dann natürlich Cowboy Camps, das heißt unter freiem Sternenhimmel, da hätte ich, glaube ich, nicht so gut geschlafen. Aber in meinem Zelt habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Wobei ich auch natürlich Geschichten von anderen Hikern gehört habe, die mir erzählt haben, dass sie in einem Schuh oder im Schlafsack, gerade wenn man Cowboy campt, Blödsinn, nicht im Schlafsack, im Rucksack, der ist einfach nur feucht von der Körperwärme oder vom Schwitzen oder einfach nur von der Körperwärme ein bisschen temperiert und da kommen die Schlangen schon gern zu. Aber ich habe da keine Probleme gehabt damit. Wasserversorgung am Trail hat unterschiedlich ausgeschaut, enorm wichtiges Thema natürlich. Immer wieder sind, oder hin und wieder, sagen wir so, hin und wieder sind von den sogenannten Trail Angels Wasserkanister beim oder am Trail deponiert worden, gerade in diesen trockenen Gebieten in der Wüste. Trail Angels sind übrigens wirklich komplett unterschiedliche Leute, die es netterweise einfach zur Aufgabe gemacht haben, den PCT-Hikern da draußen ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und das ist wirklich eine enorme Unterstützung gewesen, gerade was eben die Wasserversorgung in der Wüste betrifft. Die meiste Zeit bedient man sich aber dann durch diesen natürlichen Quellen, hat in der Wüste wirklich oft einmal so ausgeschaut, ein Rinnsal, das hat dann eine Zeit gedauert, bis man wirklich einmal einen Liter Wasser gehabt hat. Ich bin auch immer wieder auf Quellen gestoßen, die dann leider schon trocken waren. Das heißt, ich habe doch weiter wandern müssen, obwohl ich eigentlich gehofft hätte, da wäre Wasser. Aber auch da hilft eigentlich nichts als weiter wandern. Auch so haben Wasserquellen ausgesehen. Deswegen ist natürlich absolut notwendig, dass man das Wasser immer filtert, auch wenn es noch so rein aussehen sollte. Ich habe versucht, mein Wasser immer zu filtern. Das hat dann zum Beispiel so ausgesehen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden. Ich habe mich für dieses entschieden, für diese Methode. Forrester Pass mit 4009 Höhenmetern ist der höchste Punkt am PCT. Das war wirklich ein Erlebnis für sich. Ich bin auch auf Mount Whitney gewesen, weil der schon so nahe ist am PCT. Mount Whitney hat, glaube ich, 4500 Höhenmeter circa. 421. Das ist dann eh nicht so viel mehr, gell?
In schon.
Ja. Ich habe diese dünne Luft da oben auch tatsächlich gespürt. Da ist ja jeder Mensch anders, jeder nimmt es anders wahr. Ich habe das schon sehr gut wahrgenommen. Ich habe mich wirklich fortbewegt wie im Schneckentempo. Es hat mir alles enorm viel Energie gekostet. Aber es war ein Wahnsinnserlebnis, diese Passüberquerung.
Wie anspruchsvoll sind die Touren technisch eigentlich? Also
geht das Mikrofon gerade?
Okay. Besser. Ja. Wie sind die Touren technisch anspruchsvoll? Also von der Trittsicherheit oder muss man klettern oder was kann man sich vorstellen eigentlich? wie die Wege sind?
Teilweise einfach vom Schnee überdeckt, du hast keine Ahnung, wo der Weg ist.
Okay.
Ich habe Microspikes dabei gehabt, Krödeln, sagt man da, glaube ich, bei uns. Und Ice Axe war mir empfohlen worden. Ich habe aber letztendlich darauf verzichtet und habe irgendwie vertraut, dass ich nur mit meinen Wanderstöcken zurechtkomme, was in den meisten Fällen auch sehr gut möglich war. Es hängt immer davon ab, wie viel Schnee liegt gerade in den Sierras. Ist es noch sehr früh im Jahr oder schon später, wo dann eh nicht mehr so viel Schnee liegt? Es war auch zum Klettern und es war teilweise auch steil. Am schwierigsten war es immer dann, wenn man gar nicht gewusst hat, wo ist eigentlich der Trail, ja? Es war einfach nur Schnee vor dir und du hast nicht wirklich gewusst, wo du jetzt über den Pass drüber musst, beziehungsweise wo ist der Pass überhaupt, ja? Aber so mit den Microspikes hat es eigentlich immer sehr gut funktioniert.
Mhm.
Genau. In den Sierras waren die River Crossings auch wirklich ein großes Thema. Die waren teilweise auch sehr gefährlich, weil es einfach keine Brücken gegeben hat oder irgendwelche anderen, wie da in diesem Bild zum Beispiel, Hilfsmittel, die einfach von der einen Seite zur anderen führen. Und deswegen war es sehr oft notwendig, dass man direkt durch das Wasser hindurch wartet. Und das waren gefährliche Angelegenheiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin relativ klar. Und ich habe oft einmal meinen Rucksack so ein bisschen im Wasser versenkt, einfach weil ich ihn nicht über meinem Kopf einfach halten habe können. Und wenn die Strömung dann auch noch sehr stark ist, dann musst du natürlich schauen, dass du einfach mit deinen Stöcken da irgendwie durchkommst. Und es hat auch Situationen gegeben, wo ich wirklich gesehen habe, vor meinen Augen ist ein anderer Hiker davon gespült worden, einfach weil die Strömung so stark war. Insofern ist das wirklich eine heikle Angelegenheit. Ja, weil ich eben sehr viel im Schnee gewandert bin und natürlich auch durch die River Crossings waren meine Schuhe und Socken und Füße und eben auch die Gamaschen sehr oft einfach wirklich dutschnass. Wenn man dann am Abend ins Bett geht und diese Dinge halt dann einfach draußen im Vorzelt so liegen lässt, und die Temperaturen fallen unter Null, dann gefrieren all diese Dinge und am nächsten Tag dann in so eine gefrorene Socke steigen. ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Wobei bei den Socken ist es noch okay. Also es wirklich wedern hat es bei den Schuhen. Die waren wirklich steif und es hat lang gedauert, bis der Schuh langsam wieder weich und geschmeidig wird. In Oregon waren die Moskitos die allergrößte Plage. Also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie intensiv so eine Mückeninvasion überhaupt sein kann. Es war zu der Zeit Juli. Es hat täglich über 35 Grad gehabt und ich bin fast 2 Wochen lang in diesem Moskitoschutz-Outfit gewandert. Das ist halt einfach mein Regenwand gewesen, ja, mit diesem Kopfnetz. Und es war überhaupt nicht lustig. Ja. Ich weiß nicht, warum ich in dem Bild so lache. Es war wirklich, ich habe nichts mehr gehasst als die Moskitos. Und ich glaube, im Anschluss müsste jetzt ein kurzes Video kommen, damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie intensiv die ganze Sache wirklich war. Ja, also, ich war not amused. Es hat am PCT auch Bären gegeben. Ich bin immer wieder mal auf Schwarzbären getroffen in Kalifornien und später auch noch in Washington. Es waren immer nur Schwarzbären, ja. In Washington soll es ja auch Grizzlies geben. Ich habe aber nie einen gesehen, ja. Ja, und diese Schwarzbärenbegegnungen waren sehr unterschiedlich, teilweise sehr harmlos, teilweise sehr aufregend. Aber in Wahrheit war es jedes Mal wirklich eigentlich ein kleines Geschenk, wenn man wieder mal einen Bären gesehen hat. Also anders als wie bei den Klapperschlangen, wo ich mir dann gedacht habe, nur eine, war es halt bei den Bären wirklich jedes Mal wieder was Besonderes. Es gibt natürlich immer wieder mal Waldbrände in gewissen Regionen. Oft hat es dann einfach so ausgeschaut, wo man dann durchaus auch durchwandern hat dürfen. Manchmal waren aber Teile des Trails auch gesperrt aufgrund von Waldbränden. so dass wir eine Ausweichroute hat nehmen müssen, einfach um das Feuer zu umgehen. Auf das habe ich nicht immer Lust gehabt, weil es hat natürlich einiges an Zusatzmeilen. Ja, und irgendwann ist man dann halt doch froh, wenn man irgendwann ans Ziel kommt und dann wieder einen Bogen, um das Feuer zu gehen, war nicht unbedingt immer das, was ich, worauf ich Lust gehabt habe. Ja, am 18. September ist für mich mein letzter Tag am PCT angebrochen und ich kann mich noch gut erinnern, meine Füße haben dann zu der Zeit dann schon so ausgesehen. Ich habe wirklich die letzte Nacht und der ganze letzte Tag waren extrem emotional für mich. Ja. Also mir war auf einmal so bewusst, dass ich mein großes Ziel jetzt dann bald erreichen würde und dass meine wahnsinnige Zeit am PCT dann auch sein Ende nehmen wird damit. Und ich war da wirklich den Tränen nah, hab wirklich gegen Tränen kämpfen müssen, weil mir auf einmal so bewusst worden ist, bald ist es einfach vorbei. Ja, aber Washington hat sich an dem letzten Tag nochmal von seiner besten Seite gezeigt für mich. Man hat dann schon ganz weit nach Kanada gesehen, das Ziel war nah. Und ich habe da wirklich nochmal den perfekten letzten Tag gehabt, wobei ich diese letzten Meilen auch dann schon lächerlich langsam zurückgelegt habe, einfach um zu versuchen, irgendwie das Ende noch ein bisschen hinauszuzögern. Was natürlich ein Blödsinn ist, weil dann steht halt nochmal one mile to go und letztendlich habe ich das Ziel, die kanadische Grenze, eben doch erreicht. Und wie ich an der Grenze angekommen bin, habe ich wirklich emotional alles empfunden, was man sich nur so vorstellen kann. Es war natürlich eine enorme Freude, ja. Also ich war total glücklich, überwältigt, ich war stolz, ich war erstaunt von mir selbst, dass ich es geschafft habe, weil ich eher mit der Einstellung gestartet bin, schauen wir mal, wie weit ich komme. Und dann war aber auch das Ganze irgendwie begleitet von einer wahnsinnigen Traurigkeit, ja. Also die hat fast sogar überwogen, weil ich mich so plötzlich von was verabschieden habe müssen, was ich doch so lieben gelernt habe. Und ja, man ist da wirklich Monate unterwegs und kann es zeitweise nicht mehr erwarten, dass man endlich ankommt, ja, weil es ist anstrengend. Und dann, wie der Tag da war, hat es mir eigentlich total leid da, weil ich mich einfach von was verabschieden habe müssen, wo ich eigentlich nur gern blieben war. Aber der Trail hört da halt auf. Und ich habe dann wirklich Wochen oder Monate sogar, nachdem ich wieder daheim war, immer nur mit dieser Traurigkeit zu kämpfen gehabt. Und auch heute noch teilweise. Ich habe meine Tage, wo ich einfach nur zurückdenke und mir denke, war ich doch nur dort. Ich habe dann später mal erfahren, es gibt tatsächlich den Ausdruck Post-Trail Depression. Da schmunzeln die meisten. Ich natürlich auch. Es ist aber tatsächlich so, dass es sich so anfühlt, dass wir dann was fehlen. Also man hat sich wirklich von was entfernt, wo man eigentlich nur gern wäre. Es ist eine richtige Trennung irgendwie. Und ja, aber es war natürlich gut zu wissen, dass ich damit nicht die Einzige bin. Es gibt viele Wanderer, denen es dann sehr schwer fällt, sie mit dem Leben nach dem Trail dann da einfach wieder einzufinden und sie da einfach wieder mit diesem neuen Leben zurück zu Hause wieder zurechtzufinden. Ja, das war jetzt mein kurzer Input. Ich habe das Gefühl, ich habe eh schon viel zu viel geredet. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt also ein bisschen einen Eindruck davon, worum geht es eigentlich bei der Wanderung so im Großen und Ganzen. Genau.
Was mir mal so als Einstieg interessieren wird, weil ich glaube, das ist nicht beantwortet worden oder ich habe es überhört, warum hast du dich auf diese Reise begeben? Was war so der Grund eigentlich?
Das ist sehr schwer zu beantworten, ich weiß aber nicht genau. Ich habe damals, wie ich das entschieden habe, schon meinen Job sowieso aufgegeben. Ja? Also ich habe wirklich meinen Job aufgegeben ohne Plan B und bin dann zufällig auf diesen Trail gestoßen. Das heißt, meine Schwester hat mir davon erzählt. Ich habe das zu Beginn auch noch gar nicht so wirklich wahrgenommen oder hat mich jetzt nicht weiter dafür interessiert. Und dann erst 2-3 Wochen später habe ich wieder daran gedacht und habe mir überlegt, was hat sie da eigentlich erzählt, und habe einfach zum Googlen angefangen. Und dann, ja, ich war einfach meine Neugierde geweckt. Also ich habe dann wirklich diverse Blogs und Foren und Homepages durchforstet. Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, das war doch was, du hast doch eh gerade deinen Job aufgegeben. Wieso jetzt, das war für mich einfach wahnsinnig spannend. Und ich glaube, ich habe einfach ein Abenteuer braucht. Ich habe das braucht, dass ich wegkomme und dass ich irgendwie was mache, was ein bisschen absurd ist. Und es war genau das Richtige. Also ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe.
Was vermisst jetzt, wenn du sagst, das ist so eine große Sehnsucht da?
Ich vermisse das Freisein, dass man eigentlich auch, ich habe dann eigentlich erst am Trail gelernt, dass ich sehr gut nur mit mir allein sein kann. Das war was, das ich vorher nicht gewusst habe. Und die ersten 2 Wochen waren nicht leicht für mich. Also ich habe schon wieder Flüge zurück gegoogelt. Ich war da gerade mal 1 Woche drüben und habe mir gedacht, ich will wieder heim. Und das hat einfach eine Zeit lang gedauert, bis ich mich wohlgefühlt habe. Und letztendlich habe ich auch gemerkt, was für positive Sachen das hat, wenn man allein ist. Und wenn man nur für sich sein kann und wenn man sich einfach fühlt, so frei wie ein Vogel und auch ohne, oder sagen wir mal, mit wenigen Regeln nur. Und du, alles, was du machen musst, ist eigentlich nur einen Fuß vor den anderen setzen. Und es erscheint sehr einfach. Und es ist irgendwie, es hat mir taugt, meinen Körper bis an die Grenzen zu bringen und einfach schauen, was schaffe ich eigentlich, was kann mein Körper, was schaffe ich mental.
Danke. Ich glaube, wir haben die ersten Fragen im Publikum, oder?
Es sind ja mehrere Leute immer am PCT unterwegs, also die Fragen, trifft man da öfters andere Wanderer, geht man dann auch mal Stücke gemeinsam oder ist man da eher allein unterwegs?
Also ich bin im März gestartet, Anfang März, da waren nur sehr wenige unterwegs, üblicherweise startet man im April bis Mitte Mai. Am Anfang habe ich kaum wen getroffen, aber im Laufe der Zeit sind immer mehr Wanderer dazu gekommen und es ist aber letztendlich jedem selbst überlassen, will man mehr für sich wandern oder doch in der Gruppe. Also ich sage jetzt mal, wenn man da noch sucht, dann findet sicher diese Trail Family. Und ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich dann wirklich in einer kleinen Familie unterwegs war. Gerade im Gebirge halt, wo es wirklich auch empfohlen wird, dass man sich jetzt nicht allein durch die Sierras begibt. Da habe ich dann schon geschaut, dass ich wenigstens mit dem Zweiten unterwegs bin. Aber dann habe ich es auch eigentlich wieder oft einmal genossen, wenn ich wieder allein weiter habe gehen können.
Bist du wirklich jeden Tag durchgegangen oder hast du einmal so einmal längere Pausen gemacht, 1-2 Tage oder 3 Tage zum Erholen, oder bist du wirklich ohne Pause durchgegangen?
Also es ist jetzt so, es gibt diese Tage, die nennt man Zeros, wo man keine einzige Meile am Trail zurücklegt, und die Tage, die verwendet man halt einfach dazu, dass man wieder mal sein Essenspaket auffüllt, dass man die Wäsche vielleicht wieder mal wascht oder sie duschen geht. Also solche Tage hat es schon gegeben. Und eine ganz lange Pause hat es bei mir tatsächlich gegeben, nämlich 5 Wochen. Ich habe zu Beginn nicht vorgehabt, dass ich den ganzen Trail gehe. Meine Schwester hat im August geheiratet und ich bin Ende Juli zurückgeflogen und habe dann entschieden, war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig mit dem Trail und habe dann entschieden, nach der Hochzeit aber wieder zurückfliegen, weil es mir irgendwie total wichtig war, dass ich es zu Ende mache. Also es hat dann für mich einen großen Stellenwert gehabt, wirklich den gesamten Trail zu durchwandern. Und ja, da war wirklich mal 5 Wochen lange Pause. Es war dann schwierig, dass man wieder hineinkommt in dieses Trail-Leben. Ich habe meine Hiker-Likes so ein bisschen verloren fast. Habe wirklich da wieder ein bisschen trainieren müssen, dass ich wieder drinnen bin, dass ich meine Beine vor allem wieder an diese Strapazen gewöhnen. Also die lange Pause hat es gegeben, war jetzt keine gewünschte unbedingt. also es, ich habe so, wie ich wieder zurückgeflogen bin, um den Rest fertig zu gehen, habe ich es wirklich kaum mehr erwarten können. Ich wollte nur mehr zurück. Ich wollte nur mehr zurück zu meinem geliebten PCT eigentlich.
Weißt du, wie viele Kilometer du da im Durchschnitt am Tag gegangen bist?
Zwischen 30 und 40, glaube ich. Okay. Also ich habe ja selbst immer, man beginnt dann, dass man selber in Meilen zählt, weil es ist alles in Meilen markiert, es ist alles in Meilen angeschrieben. Ja, ja. Die ganzen Amerikaner, man redet immer nur von Meilen, man passt sich da dann eigentlich relativ schnell an. Mhm. Also ich weiß jetzt besser vom Gefühl her, was ist eine Meile, als wie was ist ein Kilometer.
Okay. Zumindest die Füße wissen es besser.
Genau, die Füße wissen es besser.
Und wie viele Personen sind unterwegs, kann man sagen? Also trifft man regelmäßig wen oder hast du Tage gehabt, du hast gar niemanden gesehen?
Es hat für mich Tage gegeben, da habe ich niemanden gesehen. Okay. Gerade zu Beginn eben. Okay. Aber wie zu Beginn auch von der Präsentation da jetzt erwähnt habe, es werden von Jahr zu Jahr wirklich mehr Hiker, die da unterwegs sind. Und ich bin froh, dass ich es nur letztes Jahr gemacht habe, weil ich habe das Gefühl, das wird so ein richtiger Hype. Mhm. Und dann ist es fast überrennt. Möglicherweise, es muss nicht so sein.
Ja, ich habe nur im Internet gelesen, dass du jetzt sozusagen einen Starttermin zugeteilt kriegst, weil es so viele Anmeldungen schon gibt, sozusagen. Mhm. Also das heißt, sie vergeben die Lizenzen und damit steuern sie, wie viele Leute unterwegs sind, wenn ich es richtig verstanden
habe. Also ich habe mir meinen Starttermin nur aussuchen können. Anfang März will eh keiner starten, das war jetzt keine große Schwierigkeit, dass ich da meinen Wunschtermin kriege. Ja. Aber dann eben im ganzen April bis Mitte Mai, da muss man wirklich einer von den Ersten. Mir ist so vorgekommen, wie auf der Uni bei Prüfungen anmelden. Da sitzt man sich dann auch wirklich, weiß ich nicht, um 12 in der Nacht hin und schaut, dass man den Termin auch kriegt.
Gibt es da irgendwo noch Fragen? Wo ist das Mikro? Aha.
Was war der gefährlichste Moment am Trail?
Der gefährlichste? Ja, es hat mehrere gegeben. Einmal eine Begegnung mit einem Schwarzbären mitten in der Nacht, die wirklich sehr spannend war, sehr aufregend. Letztendlich ist nichts passiert, aber das weiß man halt vorher nicht, vor allem in dem Moment weiß man es auch nicht. Und das ist halt wirklich eine Situation, wo du das Gefühl hast, der Herzerl hupft da gleich außer vor lauter Aufregung. Wie ich da eben den Pass hinuntergerutscht bin und mir diese Schürfwunde zugezogen habe, habe ich eigentlich auch wahnsinniges Glück gehabt, dass ich nicht irgendwie in einen von diesen herausragenden Felsbrocken hineingedonnert bin, dass ich wirklich einfach irgendwann unten zu stehen gekommen bin und dass wirklich nicht was passiert ist. Ich habe diese Narbe heute noch, aber ich sage dann immer, das ist jetzt mein ganz persönliches PCT-Tattoo.
Kann man das Mikrofon vielleicht weitergeben, wenn da keine Fragen sind? Da war erst eine Hand oben, genau. Vielleicht, dass man es umgibt.
Mich würde interessieren, mit was muss man finanziell circa rechnen, wenn man da so lange unterwegs ist?
Also ich habe ja wirklich nichts gehabt an Ausrüstung. Habe allein für Ausrüstung, Flug und Visum im Vorhinein circa 2.000 Euro braucht, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und ob dann ist es dir im Grunde selbst überlassen, wie viel Geld du auch ausgeben willst oder kannst. Ich würde sagen, das liegt zwischen 400 und 800 Euro, was du im Monat brauchst. Im Grunde schläft man meistens oder eigentlich ja, immer im Zelt, es sei denn, du leistest dir zwischendurch mal ein Hostel vielleicht oder du zahlst fürs Wäschewaschen. Aber bei den Lebensmitteln kannst du einfach selber entscheiden, welche Lebensmittel wähle ich aus oder was will man gönnen. Da schwanken halt die Preise einfach auch, je nach Budget, was man zur Verfügung hat. Und 5 Monate braucht man ungefähr, oder manche machen es einen wahnsinnigen 3 Monaten, da ist man halt dann schon sehr sportlich orientiert oder man nimmt sie länger Zeit. Mhm.
Mich würde noch interessieren bezüglich Etappenplanung und so, also bezüglich Navigation. Mhm. Du hast ja offensichtlich immer irgendwie Strom gehabt.
Ah ja.
Wie hast du das gemacht? Also bist du immer wieder in die Zivilisation quasi gekommen oder woher hast du gewusst, wo du Wasser kriegst, wo du was zum Essen kriegst und so weiter? Ist das irgendwo markiert oder?
Nein, also markiert ist es nicht. Ich habe mein Handy mitgehabt, das war wirklich das einzige Gerät, was ich dabei gehabt habe. Habe am Anfang so Solarpaneele mitgetragen, damit habe ich mein Handy aufgeladen. Die ist dann kaputt geworden und viel besser war dann eigentlich diese Powerbank. Wie sagt man da?
Ja.
Powerbank. Damit habe ich mein Handy, glaube ich, 3 oder 4 Mal aufladen können und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und ich habe dann gewusst, wann und wo sollte ich den Trail wieder verlassen. Der PCT kreuzt immer wieder mal Straßen und da hat man halt dann die Möglichkeit, dass man einfach einen Daumen ausstreckt und mit ein bisschen am Glück bleibt wer stehen, nimmt die mit in die nächste Ortschaft und da kann man halt dann bleiben, natürlich so lange man will. Wenn man nicht so lange bleiben will, dann schaut man halt einfach, dass man das Essenspaket wieder auffüllt. Man trampt zurück an die Stelle, wo man den PCT vorher verlassen hat. Genau, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also das Einzige, was wirklich nicht so gut geklappt hat, teilweise, war diese GPS-Sache, wo ich dann wirklich mir gedacht habe, wo bin ich überhaupt und keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Und also das waren wirklich verzweifelte Momente. Wenn das vorgekommen ist, dann bin ich halt einfach immer wieder an diese Stelle zurückgegangen, wo ich genau gewusst habe, das ist sicher nur der Trail, ja. Also ich bin dort sicher nur am Weg und habe halt da versucht, mich irgendwie neu zu orientieren. Aber in den Sierras, wenn der Weg immer bedeckt war mit dem Schnee, war es natürlich am schwierigsten.
Kann man sagen, dass die Orientierung die größte Herausforderung war oder was
ja, mit
war
eine,
das Schwierigste?
Mit einer der größten für mich, teilweise, also nicht immer. Manchmal ist der Weg auch beschildert, wie zum Beispiel auf dem Baum, auf dem Büt. Am schwierigsten war für mich zu Beginn dieser Lase. Das war für mich die größte Herausforderung überhaupt. Und dann noch 2 bis 3 Wochen habe ich das sogar genossen. Mhm. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich das so wenden kann. Also es war dann sogar manchmal so, dass ich gern mehr Ruhe gehabt hätte, wenn ich mit anderen Hikern unterwegs war. Die größte Herausforderung für mich war das wieder nach Hause kommen nach dem Trail. Also das ist nach wie vor eine Herausforderung für mich, dass man sich da wieder zurechtfindet.
Gibt es ein neues Ziel oder war es das jetzt?
Ja, es gibt natürlich schon neue Pläne. Wenn man irgendwie draufkommt, das taugt dann ja so, dann habe ich das Gefühl, ich habe Blut geleckt und jetzt möchte ich mehr. Es gibt für 2020 wieder Pläne, dass ich eine weitere Weitwanderung mache. Aber man muss natürlich auch schauen, dass man zwischendurch wieder mal Geld verdient.
Ich hätte noch kurz eine Frage wegen der Verpflegung. Wie viele Tage hast du vorgeplant, jetzt Essen und wassermäßig? Und hat es auch Engpässe gegeben, wo du dachtest, okay, ich muss mir das jetzt einteilen, sonst habe ich morgen nichts mehr zum Essen? Oder?
Mhm. Ich habe meistens so eine Woche vorgeplant und habe dann gewusst, mit wie viel Nahrung muss ich für wie viele Tage auskommen. Durchschnittlich habe ich, glaube ich, einmal wöchentlich mein Essenspaket aufgefüllt. In den Sierras ist es natürlich total schwierig, weil da gibt es keine Straßen, da gibt es nicht die Möglichkeit, dass man Auto stoppt. Und deswegen hat es da oft einmal die Situation gegeben, dass ich mir genau einteilen habe müssen, okay, ich habe noch so viel Erdnussbutter, 2 Proteinriegel, Milky Way oder was auch immer. Und so viele Meilen sind es noch. Und es war in den Sierras oft so, dass ich gedacht hätte, ich komme schneller voran. Der Schnee verlangsamt dich aber dermaßen, dass du am Tag auf einmal nur mehr 15 Meilen schaffst, wo du doch sonst 30 gemacht hättest. Und da hat es dann schon mal Zeiten gegeben, wo ich mit nichts mehr, mit keinem einzigen Proteinriegel mehr in die Stadt gekommen bin und habe mir einfach nur gedacht, wo gibt es was zum Essen? Man hat auch da irgendwie dazu gelernt oder halt einfach gelernt, mit Situationen umzugehen, sage ich mal.
Es gibt ja in dem angesprochenen Film so eine super Szene, wie die am Anfang losgeht. Das ist auch jemand, der eigentlich, also eine junge Frau, die überhaupt keine Ahnung hat, einen Rucksack zu packen. Und der Rucksack ist mega groß. Also es ist wirklich so, man sitzt so da und denkt, das kann nicht ihr Ernst sein, sie kann fast nicht aufstehen und wankt dann vor sich hin, allein beim Zuschauen tut einem schon alles weh. Der hat ja eigentlich, sage ich mal, relativ gering jetzt ausgeschaut. Weißt du, wie schwerer war oder wie viel Liter, welcher das jetzt war, weil das war für mich ein bisschen schwierig zum Schätzen jetzt?
Der Rucksack hat 45 plus 10 Liter gehabt.
Okay.
Er war manchmal komplett vollgepackt, ja. Manchmal war nur sehr wenig drinnen, je nachdem wie viel Nahrung, das ich mitgetragen habe, je nachdem wie viel Wasser, das ich mitgetragen habe. Der Rucksack hat zu Top-Zeiten 18 Kilo gewogen, okay. Aber das wirklich nur aus dem Grund, weil ich durch die Sierras ziemlich viel Essen mitschleppen habe müssen. Man muss in den Sierras oder in anderen Gebieten in Kalifornien auch den Bärkanister mittragen, wo man eben die Nahrungsmittel hineinpackt, dass da der Bär nicht rankommt. Und der Kanister an sich wiegt, glaube ich, schon 2 Kilo. Und deswegen, ja, Tendenz nach oben in diesem Gebirge. Wenn viel Wasser drinnen ist, dann ist das natürlich auch gleich mal ein wahnsinniges Plus an Gewicht. Aber es hat auch Zeiten gegeben, da hat der Rucksack vielleicht nur 10 Kilo gewogen. Mhm.
Okay. Die Frage hat sich gerade erübrigt mit dem Gewicht.
Okay, sehr gut.
Ich hätte nur eine Frage zu den Bären. Lässt man sich da ein, wie man mit dem umgeht? Nimmt man da Bärmess mit? Oder probiert man da einfach durch, was am besten funktioniert?
Ich hätte mich einlesen können, habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich habe mir eher erzählen lassen, wie man denn damit umgeht. Also, wie ich gestartet bin, hätte ich mir nie gedacht, dass ich es bis ins Bärengebiet schaffe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich informiere mich maximal noch über die Schlangen, aber weiter wird es dann eh nicht mehr notwendig sein, weil bis dahin habe ich eh schon aufgehört. Und das war aber dann nicht der Fall. Ich bin halt dem Gebirge immer näher gekommen und dann habe ich mir halt gedacht, ja, schon langsam solltest du dir mal Gedanken machen, wie ist es, wenn du tatsächlich auf einen Bären stoßt. Und ich habe einfach von anderen Hikern, die vielleicht schon sehr erfahren waren, erzählen lassen, wie man dann am besten mit diesen Schwarzbären umgeht. Tatsächlich ist es so, dass die Schwarzbären große Angst vor Menschen eigentlich haben, zumindest in diesen PCT-Gebieten. Wenn es jetzt an der Ostküste, wo der Appalachian Trail ist, der AT, da ist das schon wieder ganz anders. Aber die Bären haben eher mehr Angst vor mir gehabt als umgekehrt in den meisten Fällen. Es sei denn, du triffst auf ein Muttertier, dann ist auch schon wieder eine andere Situation. Aber eigentlich reicht es aus, wenn man sich sehr offensiv verhält und laut wird und sie größer darstellt, als man eigentlich ist.
Und bei den Schlangen?
Und bei den Schlangen habe ich einfach immer einen großen Bogen drum gemacht, wenn es irgendwie gegangen ist. Also ich habe immer eine Zeit lang gewartet, um zu sehen, ob sie die Schlange vielleicht von selbst wieder aus dem Staub macht. Die haben sich aber eher bedroht gefühlt, habe ich oft das Gefühl gehabt, und sind eigentlich an dem Platz geblieben und haben mich ganz giftig angeschaut. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich halt ein.
Was ist dein Trail Name gewesen?
Mein Trail Name, es ist üblich, dass, ich glaube, das wissen vielleicht nicht alle, es ist üblich, dass man an so einem Weitwanderweg, wie das halt ist am PCT, am CDT, am AT, einen Trail Name erhält im Laufe der Zeit. Aufgrund von irgendeinem Geschehnis, was irgendwie lustig war, oder aufgrund von irgendwas, was typisch ist für den Hiker. Und bei mir war es letztendlich Coffee Bean. Weil jeder hat halt irgendwie andere Verlangen, wenn man wieder mal in die Stadt kommt. Das ist bei vielen Burschen ein Burger gewesen zum Beispiel. Und bei mir war es halt einfach Kaffee. Ich habe ausgeschaut nach der nächsten Kaffeequelle. Mhm.
Du hast vorher gesagt, 3 Wochen Vorbereitung.
Drei Wochen habe ich gesagt, 3 Monate.
Trotzdem 3 Monate. Also wenn es bei uns in die Berge ist, in Österreich, dann tust du nicht 3 Monate vorbereiten. Du bist bei 3.000 unterwegs. Mhm. Also, wenn du meine Tochter wärst, da hätten wir ein Jahr vorher angefangen zum Trainieren. Und auf 4.000 Meter, wie du gesagt hast, die Luft geht da aus. Es ist extrem vom Steigen her anspruchsvoll. Mhm. Technisch ist es nicht, weil die Amis gehen ja auch auf.
Ja.
Bitte.
Wie bist du mit den Todesraten umgegangen? Im PCT sterben jedes Jahr 5, 10 Leute?
Es sterben immer wieder Leute am PCT. Es sind nicht viel. Und es sind vor allem die Tode, die es halt gibt, von denen ich erfahren habe. Und es sind tatsächlich Leute gestorben, die habe ich kennengelernt. Und dann liest man halt über irgendwelche sozialen Medien, Facebook, Instagram etc., die Person ist gestorben und ich denke mir so, oh, boah. Und dann erfährt man aber, warum. Und dann denke ich mir, okay, da hätte daheim genauso einen Herzinfarkt haben können. Insofern, ja, sicher. Ja, egal, was du machst im Leben, du kannst jederzeit vom Auto überfahren werden, du kannst jederzeit irgendwie einfach Pech haben im Leben. Und wenn du bei diesen River Crossings vom Fluss mitgerissen wirst, dann ist das letztendlich möglicherweise auch nur Pech. Also deswegen habe ich mir da eigentlich gar nicht so Gedanken drüber gemacht.
Hast du die ganze Zeit über Social Media Kontakt zur Außenwelt gehabt?
Oder? War er da gar nicht möglich gewesen?
Ja,
weil man ja eher selten Empfang hat. Gerade im Gebirge, in den Sierras, später in Washington, habe ich selten Empfang gehabt und hätte mich vielleicht gern bei irgendwelchen Personen zu Hause gemeldet oder einfach Bescheid gegeben, alles ist gut. Aber es ist einfach nicht möglich gewesen. Und ich habe es auf der einen Seite genossen, so abgeschirmt zu sein. Andererseits hat man natürlich schon auch das Bedürfnis, dass man sich mitteilt, alles ist okay, mir geht es so gut. Die Leute, die zu Hause bangen, wollen natürlich auch die gute Nachricht hören, dass alles okay ist. Also, und dann, wenn man wieder mal Empfang hat, dann prasseln die Nachrichten ein. Ding, 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 ding.
Also in meiner Familie hat es immer geheißen, man geht auf keinen Fall allein am Berg. Also das ist das Schrecklichste, was man tun kann, man soll es überhaupt nicht machen. Ich persönlich habe dann einmal die Erfahrung gemacht, dass vor lauter, ich muss mit wem gehen, ich mit wem gegangen bin, wo ich mir dann dachte, boah, es war gescheiter gewesen, ich bin allein gegangen. Das war der Punkt, wo ich dann auch allein zum Gehen angefangen habe. Aber es ist natürlich die Frage, sollte man sowas allein gehen oder... Ist der persönliche...
Je nachdem, wonach man sucht. Ich habe eigentlich nicht nach der Einsamkeit oder nach dem Alleinsein gesucht und habe es aber kennengelernt, weil es halt einfach so war. Es war einfach so, habe nicht auskennen und habe dann eigentlich gemerkt, war also eigentlich ziemlich cool. Also das war für mich eine total neue Erfahrung und ich genieße es mittlerweile. Ich selbst... Wenn ich es nur mehr machen würde, würde für mich schauen, dass ich nur mehr allein gehe, dass ich nur mehr allein dahin vor mich hinwandere. Ich würde mir manchmal wünschen, wäre ich durch die Sierras allein gegangen. Ja, weil ich halt weiß, dass eh nichts Großartiges passiert ist. Wenn letztendlich irgendein Unfall passiert wäre, dann würde ich mir das jetzt nicht wünschen, ja, dass ich da allein durchgegangen wäre. Aber es hat schon was Klasses, wenn man ohne jemand anderen da unterwegs ist.
Ich würde fragen, was du jetzt bis zu deiner nächsten Weltwanderung eben beruflich machst.
Ich arbeite jetzt in einer Gärtnerei. Mittel zum Zweck. Nein, es macht auch Spaß, aber ich habe natürlich schauen müssen, dass ich irgendwo was finde.
Ich wollte nur was fragen zu der Aussage von vorher. Hat es bei dir nicht öfters Momente gegeben, Scheinemomente oder Erlebnisse, wo es da gegangen ist, dass du mit einer wichtigen Person teilst?
Dass ich gewisse Momente mit einer wichtigen Person teile? Ob mir das wichtig gewesen wäre?
Also bei mir war es öfters so, dass ich echt jemanden vermisst habe, wo man... Keine Ahnung, wann ich...
Also am Anfang sehr. Also am Anfang hätte ich mir eigentlich ständig gewünscht, dass gewisse Leute bei mir gerade sind, um das eine oder andere einfach auch zu erleben oder einfach, weil es ja natürlich auch was Schönes hat, wenn man sich geborgen fühlt bei jemandem oder so oder wenn man einfach die Nähe hat zum anderen Menschen, sicher. Aber dann habe ich irgendwie so erkannt, wie gut, dass ich auch nur mit mir allein sein kann. Und das ist genau der Punkt, genau das Thema, was für mich immer so schwierig war. Und dann plötzlich lerne ich das und dann war das für mich eigentlich eine Errungenschaft, dass ich das doch kann. Ich war das, auf einmal habe ich mir gedacht, oh cool, du kannst das. Du bist nicht abhängig von anderen Leuten oder dein Glück ist nicht abhängig von irgendwelchen anderen Menschen, sondern du kannst da mit dir allein sehr glücklich sein. Und das war was ich bis dahin nicht kennen habe. Also wirklich absolut nicht kennen habe. Und deswegen war das für mich was Besonderes, was ich dazu gelernt habe irgendwie. Und dann gibt es natürlich immer wieder mal dazwischen Momente, wo man sich denkt, ma, ist das doch klasse. Oder ja, Situationen, wo es schön war, wenn wer andere dabei ist oder wenn eine bestimmte Person dabei ist. Mhm.
Warten Sie bitte ganz nur aufs Mikro, weil man kann alles nachhören und sonst haben wir es nicht drauf.
Meine Frage, gehen alle Süd-Nord oder gibt es auch welche, die Ihnen entgegenkommen?
Also es gingen etwa 90% von Mexiko bis Kanada und 10% ungefähr von Kanada bis Mexiko eben. Wenn dir wer entgegenkommt, dann ist das erst im Juli, wo man in Washington dann eigentlich schon am Fertigwerden ist. Und die Southbounder, nennt man die dann, die starten eigentlich erst im Sommer. Also die sind gerade am Anfang ihrer Wanderung und ich bin eher schon am Ende. Da ist es dann in Washington manchmal vorkommen.
Mhm. Wie ist es eigentlich deinen Eltern gegangen?
Also meine Eltern waren eigentlich, wie ich einmal so erzählt habe von meinem Vorhaben, beide sehr positiv, fast begeistert, würde ich sogar sagen. Und haben sie eigentlich mit mir gefreut, dass ich ja, dieses Vorhaben jetzt habe und dass ich dieses Abenteuer erleben möchte. Ich habe dann später erfahren, dass es einer nicht immer so gut gegangen ist, während ich dann weg war. Vor allem, wenn ich mich länger nicht gemeldet habe. Das war mir aus irgendeinem Grund gar nicht so bewusst. Also ich war schon auch so in meiner eigenen Welt da und bin halt vor mich hingewandert. Also ich war halt unterwegs und mir war dann nicht so klar, dass sie doch jetzt wer vielleicht schon wahnsinnige Sorgen macht oder so. Sicher habe ich dann natürlich geschaut, dass ich mich so bald wie es geht wieder melde. Aber wenn das halt nicht möglich war, dann hat es einmal 2 Wochen gegeben, wo man nichts gehört hat von mir. Und wie gesagt, im Nachhinein hat mir meine Mama gesagt, nein, das war dann schon manchmal so gizzy, da habe ich mir gedacht, was ist los mit dir, was ist hoffentlich nichts passiert. Also ja, aber sie haben beide, glaube ich, irgendwie auch das Vertrauen gehabt, dass alles gut sein wird und dass man eh gut geht da drüben eigentlich. Und in dem Fall halt zu Recht, das ist mir wahnsinnig gut gegangen da drüben.
Gibt es da drüben eigentlich sowas wie bei uns, eine Bergrettung mit 140 oder was, was man anruft, wann was passiert oder gibt es das nicht, hat man Pech gehabt?
Es gibt tatsächlich so kleine Geräte, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie die heißen. Das ist wirklich ein Knopfdruck und du schickst den aus sozusagen und der Hubschrauber kommt binnen kürzester Zeit. Ich habe sowas nicht mitgehabt. manchmal habe ich das Gefühl gehabt, war das vielleicht gar nicht so schlecht, gerade wenn du dich wirklich verletzt hättest, also gröber verletzt hättest, dann ist das natürlich ja, Gold wert. Manche Hiker haben sowas auch mitgetragen. Ich habe mich ehrlich gesagt aus finanziellen Gründen dagegen entschieden, weil diese Geräte sehr teuer sind, die Anschaffung alleine. Und dann muss man monatlich, immer wenn das Gerät aktiv ist, einfach eine Gebühr entrichten. Und deswegen, ich habe einfach auch wirklich darauf vertraut, dass alles gut sein wird und dass ich das einfach nicht brauchen werde. Ist eh sehr naiv, gell? Also, ja. Aber zum Glück habe ich es nicht gebraucht.
Hast du jemals bedroht gefühlt in irgendeiner Form? Oder was war die größte Bedrohung? Und das muss nicht immer sozusagen Gott der Bär sein. Das kann ja emotionale Bedrohung geben.
Es war für mich wirklich diese eine Bärenbegegnung in der Nacht. Das war für mich die bedrohlichste Situation überhaupt. Also ich habe da auch Angst gehabt, die habe ich noch nie zuvor so kennengelernt. Mhm. Interessanterweise fragen mich sehr viele, ob ich nicht Angst gehabt habe vor anderen Männern, die da unterwegs sind oder so. Und ich kann das ganz klar verneinen. Ich habe mich nie vor einem anderen Menschen gefürchtet. Weil die Wanderer, die da unterwegs sind, sind doch Gleichgesinnte. Ja? Alle haben dasselbe Ziel, alle wollen halt einfach in dem Fall Kanada erreichen. Insofern, man hilft sich gegenseitig. Ich habe mich vor anderen Menschen nie bedroht gefühlt. Aber eben in dieser einen Nacht, wo eben der Bär, der Schwarzbär ins Camp relativ nahe gekommen ist und einfach einmal geschaut hat und herumgeschnüffelt hat. Das war, ja, im Nachhinein finde ich es natürlich super, dass ich das jetzt erzählen kann. Ja. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, geh bitte wieder, geh einfach und komm nimmer. Ja.
Ja, ich finde, es klingt ja alles so laut. Ich kann mich nur an meine erste Maus im Zelt erinnern. Das klingt ja dreimal so laut. Also das ist irgendwie so.
Ich habe nur eine Frage. Sie waren ja zu Beginn Wanderneuling sozusagen vor dem Trailer, haben dann eine umfangreiche Erfahrung gemacht natürlich und eine wahnsinnig tolle Zeit erlebt. Und planen jetzt 2020 ihr nächstes Projekt. Gibt es irgendwas in der Zwischenzeit, was Sie lernen wollen, trainieren, oder gibt es irgendwas, wessen Sie sich widmen jetzt in der Zwischenzeit?
Also bis jetzt, und jetzt ist eigentlich schon wieder ein halbes Jahr verstrichen, habe ich den Fokus aufs Arbeiten gelegt. Ich habe gearbeitet wie ein Wahnsinniger, einfach damit ich mir das nächste finanzieren kann. Und um mich halt körperlich vorzubereiten auf das nächste, habe ich halt schon vor, dass ich das auch mache, dass ich einfach schaue, dass ich ja hauptsächlich die Beinmuskulatur dementsprechend stärke. Aber ansonsten sicher, man informiert sich ständig, man macht sich schlau, was ist notwendig. Also genauso wie ich es halt auch beim PCT machen hat müssen. Man muss schon wissen, wann startet man was, was braucht man dafür, wie schaut es mit dem Equipment aus, ist da was auszutauschen. Diese Sachen auf jeden Fall.
Was ist jetzt anders wie vorher? Man sagt ja oft, dass man nach so einer langen Reise irgendwas für sich gelernt hat, abseits von dem, dass man alleine sein kann, was die meisten dann so geht, wenn sie lange Zeit alleine unterwegs sind. Gibt es jetzt irgendwas, was du sagst, ja, also das mache ich jetzt ganz anders, das hat mich verändert, das ist also grundlegend eine andere Einstellung bei mir jetzt geworden?
Interessanterweise, ich bin heimgekommen und habe, glaube ich, in der ersten Woche oder in der zweiten Woche aussortiert bis zum geht nicht mehr. Ich habe reduziert, also ich habe nicht, dass ich ein wahnsinnig materialistischer Mensch gewesen wäre vorher, ohnehin nicht, aber nach dieser Wanderung habe ich nur mal versucht zu reduzieren und alles, wo ich mich vorher nicht trennen habe können, habe ich mir dann gedacht, nein, weg, schaue ich alles nicht mehr an, brauche ich alles nicht mehr. Ich habe dann irgendwie gemerkt, man kommt doch mit so wenig zurecht. Ich habe da jetzt ein halbes Jahr alles, was ich braucht habe, auf meinem Rucksack, auf meinem Rücken mit mir mitgetragen. Was brauche ich schon großartig? Also das ist irgendwie so also eine große Erkenntnis gewesen. Und zum anderen auch habe ich irgendwie noch viel mehr bemerkt als vorher, dass ich eine super Familie habe, dass ich super Freunde habe. Das war für mich, das war mir vorher nicht so bewusst. Und während ich weg war oder schon, wie ich dabei war, mein Zuhause zu verlassen, also diese letzten Verabschiedungen von einfach den Menschen, die mir wichtig waren, wie ich halt gemerkt habe, wie emotional das Ganze ist und wie, ja, was für schöne Beziehungen wir da alle irgendwie so haben miteinander. Da habe ich auch irgendwie so ganz neu irgendwie kennengelernt oder bemerkt, dass ich einfach die besten Freunde habe und die beste Familie und so viele Leute hinter mir stehen und so viele Leute, die mich unterstützen, die an mich glauben. Das war mir alles vorher nicht so bewusst. Und dadurch habe ich jetzt schon umso mehr.
Ich glaube, ich habe zwei Fragen. Zum einen die, du hast am Anfang gesagt, du bist nicht unbedingt mit dieser Reise angetreten, sozusagen diese Distanz unbedingt bewältigen zu müssen, sondern irgendwie, du fängst einmal an. Hat dir diese Einstellung sozusagen geholfen, um einfach auch sozusagen diese Freiheit im Kopf auch zurückreisen zu können?
Vermutlich. Ich glaube, wenn ich mir das zu sehr vorgenommen hätte oder zu verbissen gewesen wäre, dann war es vielleicht auch schwieriger gewesen, tatsächlich das Ziel zu erreichen. Aber ich habe das einfach versucht, mit möglichst wenig Druck zu machen, mir selber da keinen Druck zu machen, einfach einmal zu sehen, taugt mir das überhaupt, weil ich ja wirklich ein kompletter Neuling war auf diesem Gebiet, habe ich ja keine Ahnung gehabt, ob mir das gefallen wird oder nicht. Und da habe ich mir schon von vornherein gesagt, schau mal, ob das überhaupt was für dich ist. Ja? Also beginn das Abenteuer und schau, wie du eigentlich fühlst währenddessen. Ich habe mir schon gesagt, ich werde jetzt nicht 4 oder 5 Monate durchhalten, obwohl ich das überhaupt nicht genieße oder überhaupt nicht das meine ist. Das hätte ich nicht gemacht. Ich habe schon die ersten 2, 3 Wochen durchhalten müssen. Das schon, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe Flüge nach Hause gegoogelt und habe mir gedacht, ah, okay, in 3 Tagen, da war halt schon ein Flieger, den konnte ich schon wieder heimnehmen. Und auch da habe ich Kontakt gehabt mit meiner Familie, wo letztendlich meine Schwester gesagt hat, Gisi, du kannst jetzt nicht heimfliegen, ja. Also du bleibst da jetzt einmal. Also so hat sie es natürlich nicht gesagt, aber das waren einfach, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn meine Schwester das sogar sagt, dann hat sie vielleicht sogar recht. Also.
Und dann nur eine zweite Frage. Da gibt es zum einen die körperliche Ebene und die mentale, die sind wahrscheinlich sehr stark verknüpft. Mhm. Gibt es aber den Punkt sozusagen im Verlauf, wo die mentale einfach auch stärker ist, wo man vielleicht Krisenpunkte auch schneller überwindet auf einer mentalen Ebene und schneller vielleicht in diesem, wie stellen wir das jetzt so vor, ich meine, diese körperliche Erfahrung in diesem exorbitanten Distanz habe ich nie gemacht, aber ich habe selber in meinem Leben auch Projekte gemacht, mhm. die andere Natur, wo ich mir gedacht habe, die schaffe ich nicht. In diese Achtsamkeit des Schritt für Schritt zu kommen, wo man dann irgendwie körperlich auch durch diese mentale Stärke oder kann man das üben oder übt man das auch, die Krisen schneller zu überwinden im Laufe der Distanz?
Ja, üben ist vielleicht, würde ich jetzt sagen, also das sind jetzt nur meine Worte, üben ist vielleicht der falsche Ausdruck. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, durch gewisse Sachen muss man halt einfach durch. Du hast da jetzt keine andere Wahl, du hast keine andere Möglichkeit, du musst das einfach machen. Und das hilft natürlich schon, wenn die Option nicht da ist, dass man einfach sich für das Bequemere entscheidet oder für das Leichtere oder für das, auf das ich vielleicht mehr Lust hätte. Es gibt nur einen Weg und du musst da jetzt durch. Und das hilft dann schon, wenn man da dann halt das geschafft hat, gemeistert hat. Man geht natürlich gestärkt hervor. Körperlich hat man natürlich vor allem zu Beginn waren das enorme Strapazen. Ich habe mir wirklich gedacht, puh, meine Hüften vom Gurt, meine Schultern, meine Beine, meine Blasen an die Füße, das war alles irgendwie sehr anstrengend und mühsam. Aber letztendlich, also das ist tatsächlich eine Frage, die wird mir sehr oft gestellt, ob es denn mental für mich schwieriger war oder physisch, was ist die größere Herausforderung? Und ich kann auch wieder nur für mich sprechen. Es ist für mich ganz klar, dass ich mental weit aus mir gefordert war, weil ich doch der Meinung bin, mittlerweile der Meinung bin oder erkennen gelernt habe, der Körper hält enorm viel aus. Und der Körper, auch wenn die Strapazen noch so groß sind, er macht so viel mit. Und dann liegt es halt doch an der mentalen Stärke, die man braucht, dass man trotzdem weitermacht. Also, dass man trotz all dieser körperlichen Strapazen und Wehwehchen sagt, ja, aber es ist jetzt so und du musst da jetzt durch. Deswegen für mich ganz, ganz klar eigentlich. Genau.
Du hast das vorher schon erwähnt, also dass du mit Männern jetzt kein Problem hast, am Weg gehabt hast.
Mit Frauen auch nicht.
Entschuldigung. Jetzt. Meine Frage war, wie ist generell so die Situation als Wanderer auf dem Weg, als Mann oder als Frau, also ist das irgendwie ein Unterschied, tut man sich da, also man kennt es oft vom Alleinereisen, dass man sich da als Mann halt nicht so viel Angst haben braucht als eine Frau, kommt da aufs Land drauf an und wie du das auf dem Weg erlebt hast?
Also für mich hat es nicht wirklich eine Rolle gespielt, ob ich jetzt, es sind natürlich viel mehr Männer unterwegs, ja, es sind vielleicht 10% Frauen, die da am PCT wandern, aber es hätte halt für mich, glaube ich, jetzt keinen Unterschied gemacht. Alle Hiker, die ich kennengelernt habe, es ist halt einfach jeder hilfsbereit zum anderen. Es stinken alle gleich. Es ist irgendwie so. Es ist, man schaut halt einfach wirklich, dass man sich gegenseitig pusht, aber wenn man mental schon wirklich nimmer kann oder glaubt, man ist schon am Ende, dann gibt da wieder irgendein anderer ein bisschen einen Ruck und sagt, komm, das schaffst du schon so. Also sich gegenseitig gut zureden, da spielt es eine wirkliche Rolle, ob man jetzt männlich oder weiblich ist. Das ist wirklich am Trail, du bist ein Hiker und alle haben dasselbe Ziel und man hilft sich gegenseitig so dermaßen. Ja.
Meine Frage geht ganz an den Anfang. Bevor der PCT überhaupt losgegangen ist, ich habe in der Biografie gelesen, wir haben es auch einleitend gehört, dass Sie ja unter anderem ja auch Volksschullehrerin waren ein Jahr.
Genau.
Und war das der Grund, dass Sie, weil Sie das was war so schlimm an den einem Jahr Volksschullehrerin, würde mich auch interessieren. Und war das ausschlaggebend dafür, dass man dann sagt, jetzt gehe ich mal weg, jetzt will ich einfach von dem gar nichts mehr sehen, gar nichts mehr hören?
Also es war nicht ausschlaggebend, weil ich habe wirklich meinen Job aufgegeben, ohne zu wissen, was kommen wird. Also ich habe einfach gewusst.
Warum?
Ich habe einfach gewusst, ich muss mich jetzt, bevor es zu spät ist, von dem Job trennen, weil ich gemerkt habe, das mache ich nicht mehr lang mit. Ich habe mir zuliebe aufhören müssen. Mir ist einfach nicht gut gegangen.
Es waren nicht die Kinder.
Ich sage jetzt mal, die Kinder waren nicht einfach. Aber ich habe meine Schüler wirklich geliebt. Ich habe meine Schüler total gern gehabt. Aber es war halt einfach, ich sage ja, das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder Lehrerin sein will. Aber zu dem Zeitpunkt, damals, hat es für mich überhaupt nicht gepasst. Also ich bin ja mit ein bisschen am Bauch wie in den Job hineingegangen. Und habe mir da auch gedacht, nein, du musst jetzt machen, vielleicht wird es besser, es ist nicht besser geworden. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich, das hört sich so blöd an, aber einfach auch um, ja, für mich selbst, da nochmal rechtzeitig die Bremsen ziehe sozusagen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber das heißt jetzt nicht, dass ich in 7 Jahren nicht wieder vor einer Klasse stehe.
Noch Fragen? Ja, da war ein zartes Ja, oder?
Ja.
Ah.
Ja. Mich würde es interessieren, außer die Wehwehchen und Traumata kann man ja auch krank werden. Bist du am Weg krank geworden? Beziehungsweise gibt es am Weg irgendeine medizinische Versorgung für diese ganzen Wanderer?
Also ich bin nie krank geworden in dem Sinn, wie man das bei uns so kennt. Ich habe nie einen Schnupfen gehabt, ich habe nie HNO-Geschichten gehabt, dieses Kranksein, was man bei uns halt so kennt, was halt da so im Oktober, November anfängt, das habe ich nie kennengelernt. Ich habe zwar ständig nasse Füße gehabt, oder sehr oft, ich habe sehr viel gefroren und es waren vielleicht gerade, vielleicht wären es gute Bedingungen gewesen, um krank zu werden, war aber wirklich nie der Fall. Ja, und sonst gibt es die Möglichkeit, dass man verarztet wird oder halt einfach versorgt wird. Immer wieder dann, wenn du dein Essen halt auffüllst oder immer wieder dann, wenn du in eine Ortschaft kommst. Sicher, man kann schon schauen, dass man irgendwie zu einem Doktor kommt oder zu einem Arzt, aber in so richtige Stationen oder so gibt es nicht.
Wenn ich jetzt irgendwie, man denkt so, morgen in der Früh, ich gehe das Ding jetzt. Und ich rufe die an und sage, du, was soll ich beachten? Welche Tipps gibst du mir mit? Was packe ich in meinen Rucksack?
Ja, das sind
oder halt so. Oder wie bereite ich mich am geschicktesten vor?
Ja, also da gibt es halt mehr oder weniger eine Liste. Ne? Also was packt man in den Rucksack? Das ist schon beantwortet. Ja. Aber sonst würde ich... Ich habe mir mit ein paar angehenden Hikern getroffen und die haben natürlich dieselbe Frage gestellt. Und denen habe ich gesagt, lasst euch mehr Zeit. Ich bin teilweise viel zu schnell da irgendwie durchgezogen und habe irgendwie zu schnell vorangekommen. Das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Ich würde mal, wenn es geht und man hat die Möglichkeit, viel mehr Zeit lassen und wird wirklich mir 6 Monate nehmen und nicht 4,5 oder so. Ich glaube, ich hätte es nur mehr genießen können, wenn ich einfach das mehr ausgeschöpft und ausgekostet hätte zum Beispiel.
Und was wird anders sein, wenn ich zurückkomme? Oder was muss ich hinter mir lassen? Also so jetzt nicht einmal so sehr, sage ich einmal, die Schuhe oder so, sondern...
Also, wenn es einem gefallen hat, wenn man es so wirklich geliebt hat, dann hat man, glaube ich, erst einmal wirklich damit zu tun, dass man sagt, okay, aber die Wanderung ist jetzt vorbei und du musst einen Weg finden, dass du damit umgehst, dass man sich wieder in der Gesellschaft irgendwie eingliedert, dass man wieder schaut, okay, wie geht es jetzt daheim wieder weiter? Man braucht einen Job, man muss schauen, wo wohnt man oder wie kommt man zurecht halt einfach. Und selbst wenn man das nur so sehr vermisst, also das ist halt einfach schon eine wahnsinnige Herausforderung für mich gewesen. Aber es war halt wirklich für mich auch, ich habe einfach so viel dazugelernt und deswegen überwiegt das schon. Also ich habe so viel dazugelernt und so viel Erkenntnisse auch irgendwie gehabt, dass ich mir denke, ich will es nicht missen. Ich würde es jedes Mal, also ich würde es immer wieder machen. Vielleicht anders, mir mehr Zeit nehmen, vielleicht, wie gesagt, nur mehr allein irgendwie wandern, wenn es möglich ist. Aber ich kann es einfach nur fast empfehlen, also so eine Wanderung anzugehen. Ich hätte es mir wirklich zu Beginn nicht zugetraut, dass ich es bis zum Schluss mache. Und wie gesagt, ich war überrascht, dass ich es geschafft habe. Und man traut sich, glaube ich, nicht so zu. Ich habe mir auch gedacht, naja, das ist schon ein bisschen noch ein Bartel auf dem Gebiet, gell? Also das ist irgendwie... und trotzdem ist es irgendwie gegangen. Man muss halt... Im Grunde, es ist nicht viel... Man muss halt einen Schritt am Fuß vor den anderen setzen. Also das ist jetzt ganz trocken ausgedrückt. Ja, das ist das Einzige, was man tun muss. Es ist natürlich ein großes Drumherum. Aber letztendlich, man geht. Man bewegt sich vorwärts.
Gibt es nur jetzt irgendwelche Fragen? Weil sonst würde ich sagen, es gibt ja die Möglichkeit, dann nur an der Bar Fragen zu stellen bis 22 Uhr. Also sie bleibt noch ein bisschen bei uns. Aber eine Abschlussfrage haben wir noch.
Mich interessiert noch die Unterbrechung dieses Trails. Mhm. Das dürfte ja noch in Kalifornien gewesen sein, logischerweise. War das dann Richtung San Francisco geschoben? Fliegt man von dort dann zurück und startet man dann auch wieder in San Francisco? Zum Beispiel, ich nehme an, es dürfte noch der Norden von Kalifornien gewesen sein.
Es war tatsächlich in Oregon. Also ich habe ganz Kalifornien und ganz Oregon fertig gehabt. Bin von dort nach Seattle, habe geschaut, dass ich irgendwie nach Seattle komme. Und von dort, bin wirklich genau dort wieder gestartet, wo ich vorher den Trail verlassen habe. Das war in meinem Fall bei The Bridge of the Gods. Genau, die kennt man vielleicht aus dem Film.
Wer nun mehr vielleicht erfahren will über die Gisela Grinzinger, der kann das aktuelle Heft von Welt der Frau lesen. Das liegt da hinten auf. Da ist nur ein Interview mit ihr drinnen. Also falls man irgendwie noch Lust hat, da einzutauchen, dann bitte das mitzunehmen. Und das Programm vom Kepler-Salon für den Herbst ist auch da hinten zu finden in der Kepler-Tribüne, falls es noch niemand hat. Und wenn jemand Mitglied werden will bei den Freunden, dann kann er zu mir kommen. Und ansonsten einen schönen Abend. Viel Spaß beim Wandern, sei es zur Bar, auf dem Berg, durchs Leben, was immer. Und schön, dass Sie da waren. Dankeschön.